Deutschlandfunk Nova. Deine Podcasts. Hörsaal.
Herzlich willkommen, ich bin Sibylle Salewski. Sommer, das heißt Hitze, lange Abende und in Zukunft wohl auch eine eisfreie Arktis.
Alles Eis, das wir auf dieser Erde haben, schmilzt im Moment in wirklich atemberaubendem Tempo. Im Sommer eisfreie Arktis, wo man dann einfach mit dem Schiff zum Nordpol fahren kann, sich dort das Wasser anschauen kann. Eine Arktis, die einfach komplett anders ist als alles, was wir heute kennen. Die Alpen werden aller Voraussicht nach Ende des Jahrhunderts komplett braun sein. Da werden keine Gletscher mehr sein. Wenn Sie in 50 Jahren in Deutschland in den Wald gehen, das wird ein sehr, sehr anderer Wald sein. Das Besondere am heutigen Klimawandel ist, dass wir ein soziologisch wahrscheinlich super spannendes, aus meiner persönlichen Sicht absolut unverantwortliches Experiment machen. Nämlich, wie wird eine Zivilisation, die sich eigentlich 10.000 Jahre relativ ungestört vom Klimawandel entwickeln konnte, wie wird die reagieren, wenn wir plötzlich innerhalb von ein paar Jahrzehnten der einen völlig neuen Klimazustand überstülpen?
Unser Klima, das wandelt sich und zwar in sehr großem Tempo. Über 10.000 Jahre seit der Steinzeit war das Klima auf der Erde sehr stabil. Und das haben wir Menschen ausgenutzt. Wie wir leben, wie wir Essen anbauen, wie wir unsere Städte gestalten, wie wir unsere Freizeit verbringen, das alles haben wir über Jahrtausende hinweg an diesen stabilen Klimazustand angepasst. Und der geht jetzt zu Ende, weil sich unser Klima wandelt. Um all das geht es gleich in unserem Vortrag. Unser Redner ist Dirk Notz. Er ist Leiter der Forschungsgruppe Meereis am Institut für Meereskunde der Universität Hamburg. Und er hat auch mitgeschrieben als Leitautor am neuesten, das heißt am 6. Bericht des Weltklimarats. In seinem Vortrag erzählt Dirk Notz zum einen, wie dramatisch der Klimawandel ist. Dabei geht er besonders auf sein Forschungsfeld ein, das Meereis und dessen Verschwinden. Es geht in seinem Vortrag aber auch darum, wie wir mit diesem Wandel umgehen können. Und dass, so sagt Notz, es nie zu spät ist, zu versuchen, die Erderwärmung und den Klimawandel zu begrenzen, so gut es eben geht. Sein Vortrag hat den Titel Ende der Eiszeit, der globale Klimawandel und seine Folgen. Er hat ihn gehalten am 17. April 2024 in Hamburg im Rahmen der Vorlesungsreihe Spitzenforschung für Nachhaltigkeit der Fakultät für Mathematik, Informatik und Naturwissenschaften an der Universität Hamburg.
Was ich heute machen möchte, ist ein bisschen einen Bogen zu schlagen aus meiner eigenen Arbeit zum Thema Meereis in den Polargebieten hin zum größeren Thema Klimawandel. Bevor ich aber mit der eigentlichen Vorlesung anfange, möchte ich ganz kurz eine Umfrage mit Ihnen teilen, deren Ergebnis mich selbst nämlich sehr getroffen hat. Und zwar war das eine Umfrage zwischen unter 18-jährigen Jugendlichen in Deutschland, die gefragt wurden, ob sie glaubten, dass die Erde in 100 Jahren noch für Menschen bewohnbar ist. Das ist eine Umfrage aus dem Magazin der Süddeutschen Zeitung aus dem Jahr 2021. Ich werde das jetzt hier nicht im Saal fragen, aber Sie können sich ja vielleicht eine eigene Meinung kurz bilden, wie Sie geantwortet hätten auf diese Frage. Damals haben 40% der Jugendlichen gesagt, glaube ich nicht. Und ich fand das furchtbar, diese Vorstellung, dass man heute mit 18 eigentlich ins Erwachsenenleben startet, mit einem so unfasslichen Pessimismus, mit einer solchen Hoffnungslosigkeit. Und ich habe mich lange gefragt, woher kommt das? Und ich glaube, dass da zwei Faktoren mit reinspielen. Und zwar zum einen, wenn es jetzt um den Klimawandel geht, ist es einfach das naturwissenschaftliche Wissen dessen, was da passiert. Dieses Wissen, das wir an der Universität, an Max-Planck-Instituten und so weiter immer weiter ausbauen, dass wir durch neue Forschung gegebenenfalls auch widerlegen können, dass wir aber als Gesellschaft jetzt nicht wirklich verhandeln können. Das Eis bei 0 Grad schmilzt, wenn es wärmer wird als 0 Grad, da könnten wir jetzt vielleicht drüber streiten. Das wird dem Eis völlig egal sein, das wird bei 0 Grad anfangen zu schmelzen, wenn es wärmer wird. Das heißt, dieser Wissenskern zum Thema Klimawandel, den können wir gesellschaftlich nicht verhandeln. Und der ist schon frustrierend und teilweise vielleicht auch deprimierend genug. Aber ich glaube, was hinzukommt, ist der zweite Aspekt, nämlich, dass die Jugendlichen anscheinend den Eindruck haben, dass das, was dann aus diesem Wissen folgt an Handeln, dass wir da als Menschheit unserer Verantwortung nicht gerecht werden, dass wir nicht in der Lage sind, aus diesem Wissen ein solches Handeln abzuleiten, dass wir diesen Planeten auch für zukünftige Generationen noch werden erhalten können. Und das, was ich heute machen möchte, ist, mich auf diesen inneren Kern, auf das Wissen zu konzentrieren, um Ihnen allen eine Grundlage zu geben, dann für sich selbst zu Ergebnissen zu kommen, welches Handeln jetzt möglicherweise aus diesem Wissen folgt. Und ich möchte ein Stück weit vielleicht auch im Rahmen dieser Vorlesung dazu beitragen, zu verdeutlichen, warum dieser Pessimismus zumindest in seiner ganzen Ausprägung meiner Meinung nach nicht angebracht, nicht angemessen ist. Und da ich weiß, dass Sie wahrscheinlich alle relativ anstrengende Tage hinter sich haben, habe ich gedacht, ich fange heute mal einfach mit der Zusammenfassung an, weil wir nämlich alles, was wir zum Thema Klimawandel eigentlich wissen müssen, ganz, ganz kurz in 18 Wörtern zusammenfassen können. Und wenn Sie diese 18 Wörter heute mit aus diesem Hörsaal rausnehmen, dann wissen Sie eigentlich alles, was man über Klimawandel wissen muss. Nämlich zum Ersten, Klimawandel ist real. Zum Zweiten, wir Menschen sind die Ursache für diesen Klimawandel. Drittens, Klimawandel ist gefährlich. Viertens, die Expertinnen und Experten sind sich einig zu diesen Themen. Und fünftens, es gibt aber noch Hoffnung. Und ich möchte ein bisschen diese 5 Punkte heute nutzen, um so den Rahmen durch diese Vorlesung zu legen. Genau, wenn wir anfangen und uns anschauen wollen, dass Klimawandel real ist, dann habe ich gedacht, vielleicht ist es angemessen, Sie einmal ganz kurz mitzunehmen auf eine virtuelle Reise in die Arktis, in meine zweite Heimat, wo ich gerade letzte Woche noch auf Spitzbergen bei minus 25 Grad im Schneesturm stand und beste Laune gehabt habe. Denn die Arktis hat ja schon immer Menschen fasziniert. Und unter anderem hat sich zum Beispiel im Jahr 1912 ein Motorsegler auf den Weg gemacht, von Hamburg kommt in die Arktis. Und das Ziel dieser Expedition damals war, den größten Gletscher der Nordhalbkugel außerhalb von Grönland, das Nordostland auf Spitzbergen, zu durchwandern, dann wieder auf dieses Segelschiff zu steigen und nach Deutschland zurückzukehren. Alles innerhalb eines Sommers. Das Problem war, dass diese Expedition nicht wirklich für diese Ziele ausgerüstet war und wirklich als komplette Katastrophe endete. Von den 12 Deutschen, die damals mit an Bord waren, kehrten nur 4 nach Deutschland zurück. Die anderen 8 sind alle dort oben ums Leben gekommen. Und zwar war das Problem, dass sie dort oben im Sommer 1912 mit ihrem Motorsegler vom Eis eingeschlossen worden sind und dann versucht haben, irgendwie von diesem Motorsegler dann runterzukommen in die Zivilisation, in die kleinen Kohlebergbausiedlungen auf Spitzbergen, mitten in der Polarnacht. Und bei diesen Versuchen und auch bei der eigentlichen Expedition, bei der Durchquerung des Gletschers, sind dann 8 der 12 Teilnehmenden ums Leben gekommen. Ich sollte noch ganz kurz anmerken, dass auch 5 Norweger mit an Bord waren, die Mannschaft, Matrosen und so. Die haben alle überlebt, weil die einfach gesagt haben, was rennt ihr eigentlich die ganze Zeit rum? Wir haben es doch eigentlich ganz gut hier auf dem Schiff. Wir haben genug Kohle, um es den ganzen Winter über warm zu haben. Wir haben genug Munition, um uns irgendwas zu essen zu schießen. Wir warten einfach, der Frühling wird schon irgendwann kommen, das Eis wird schon irgendwann schmelzen und dann fahren wir einfach zurück. Die haben alle überlebt. Ich halte manchmal auch Vorträge in Schulen und immer, wenn ich diese Geschichte erzähle, so gerade bei den so 15-, 16-, 17-Jährigen, die werden plötzlich total aufmerksam. Und ich habe mich immer gefragt, woran liegt das, bis ich irgendwann verstanden habe, dass sie jetzt endlich ein richtig gutes Argument haben, warum sie das ganze Wochenende zu Hause auf der Couch liegen. Das ist ein Training für solche Situationen, wo es wirklich darum geht, ein Jahr lang einfach nichts zu tun und damit gut zurechtzukommen, ist vielleicht ein Hinweis, den man einfach mal mitnehmen kann. Nichts tun ist häufig eigentlich das Beste, was man für sich selbst, aber teilweise auch fürs Klima machen kann. Ich selbst war nicht dabei, sollte ich auch noch sagen. Ich habe vor einiger Zeit einen Vortrag in der Grundschule gehalten. Da kam die Frage, warst du auch dabei? Nein, war ich nicht. Ich war aber mit einem ähnlichen Schiff ein paar Jahre später in der Arktis und wir haben damals versucht, Spuren von dieser Expedition zu finden. Wir hatten deren Tagebuchaufzeichnung, wir hatten Bilder, die der Maler, der damals mit war, gemalt hat. Das heißt, wir haben dann versucht zu rekonstruieren, welche Wege haben die genommen über Spitzbergen, haben dann teilweise diese Hütten wiedergefunden, konnten die dann vergleichen. Wir wussten ungefähr, wo diese Gletscherexpedition an Land gegangen ist, haben dann dort die Strände abgesucht, haben zum Beispiel diesen alten Schuh gefunden, wo immer noch das Gras drin steckte, das sie damals benutzt haben, um ihre Füße warm zu halten. Das sind Schuhe eindeutig aus dieser Zeit, also sehr, sehr vermutlich von dieser Expedition. Auch mit diesen Eiszacken unten drunter. Wir haben Teile von Schlitten gefunden und ich fand es absolut faszinierend, dass man nach so langer Zeit noch all diese Überreste finden kann und ein Stück weit rekonstruieren kann, was damals vielleicht passiert ist. Was ich aber noch, ja, faszinierend ist das falsche Wort, aber noch beeindruckender fand, war die Veränderung in der Landschaft. Wir waren auch im September dort oben, halt nicht 1912, sondern das war inzwischen vor 16, 17 Jahren, im Jahr 2007, in dem gleichen Fjord Und da war wirklich überhaupt keine Eisscholle auf dem Wasser. Wir konnten ganz, ganz weit von Spitzbergen aus noch Richtung Nordpol segeln, bis wir auf dem Meer so die allerersten versprengten Eisschollen gefunden haben, auf denen ich dann zum Beispiel auch arbeiten konnte. Wir konnten damals Eisproben aus diesem sommerlichen Meereis entnehmen, um herauszufinden, warum das Eis so schnell schmilzt. Das sind jetzt Aufnahmen ungefähr von 82 Grad nördlicher Breite. Und ich vermute, dass nie zuvor ein Schiff in der Lage war, so weit in Richtung Nordpol zu segeln, ohne auf Eis zu treffen. Und das ist jetzt aber natürlich nur so ein Schnappschuss, ein Fjord, ein Jahr. Das ist jetzt vielleicht nicht unbedingt repräsentativ. Das Ganze wird aber repräsentativ, wenn wir uns mal die ganze Arktis anschauen, wie sie zum Beispiel von Satelliten seit ungefähr 40 Jahren beobachtet wird. Und was man dann zum Beispiel im September 1992 sah, ist dieses Bild hier. Das ganze Nordpolarmeer ist auch zum Ende des Sommers noch von Eisschollen bedeckt. Den ganzen Sommer über fängt das Eis langsam an zu schmelzen. Die Sonne steht 24 Stunden am Himmel. An den Rändern zieht es sich langsam von der Küste weg. Trotzdem war 1992 zum Ende des Sommers noch eigentlich das gesamte Nordpolarmeer von Eisschollen bedeckt. Warum habe ich das Jahr 1992 ausgewählt? Das war das Jahr, wo in Rio der erste große Nachhaltigkeitsgipfel stattgefunden hat. Und damals haben sich alle Länder darauf verständigt und auch alle unterschrieben, dass sie ab jetzt wirklich auf diesem Planeten aufpassen werden, dass sie ab jetzt wirklich nachhaltig agieren werden. Das Problem ist immer bei solchen Verträgen, dass das Klima nicht wirklich gut lesen kann. Das schaut sich einfach nur an, was wir machen. Das guckt sich nicht an, was wir schreiben. Und darum ist seit 1992 das Eis in der Arktis weiter zurückgegangen. Das Klima hat sich weiter erwärmt. So sah die Arktis letztes Jahr zum Ende des Sommers aus. Von der Eisfläche her ist noch etwa die Hälfte übrig. Auch die Eisschollen, die noch übrig sind, sind nur noch halb so dick wie früher. Und ich will jetzt keine zu komplizierte Mathematik machen, aber halbe Fläche, halbe Dicke. Vom Volumen her ist noch etwa ein Viertel des Meereises zum Ende des Sommers übrig im Vergleich zu dem, was wir vor 20, 30 Jahren noch hatten. Die anderen drei Viertel haben wir inzwischen abgeschmolzen. Und eine der Fragestellungen, die wir bei uns in der Arbeitsgruppe bearbeiten, dreht sich natürlich darum, wie wird es mit diesem letzten Viertel weitergehen? Und da konnten wir vor 2 Jahren zeigen, dass es sehr, sehr wahrscheinlich ist, dass wir irgendwann zwischen 10 und 30 Jahren ab heute eine im Sommer weitestgehend eisfreie Arktis vorfinden werden, dass einfach der Eisverlust zu weit fortgeschritten ist und dass das Umsteuern im Bereich Klimaschutz zu langsam passiert, als dass wir dieses letzte Viertel noch in wirklich allen Jahren erhalten könnten. Wenn alles gut läuft, kann es sein, dass wir noch in manchen Jahren zumindest ein bisschen Eis im Sommer übrig haben. Je wärmer es wird, desto häufiger werden wir einfach diese im Sommer eisfreie Arktis sehen, wo man dann einfach mit dem Schiff zum Nordpol fahren kann, sich dort das Wasser anschauen kann. Eine Arktis, die einfach komplett anders ist als alles, was wir heute kennen. Und natürlich schmilzt dieses Eis nicht nur im Ozean, sondern es schmilzt auch das Eis zum Beispiel in der Antarktis, zum Beispiel in Grönland, zum Beispiel die Alpengletscher. Alles Eis, das wir auf dieser Erde haben, schmilzt im Moment in wirklich atemberaubendem Tempo. Wenn wir uns einfach mal Zahlen anschauen, dann hat die Erde seit 1994, also in den letzten 30 Jahren, ungefähr 30 Billionen Tonnen Eis verloren. Das ist eine Zahl, die kann man sich relativ schwer vorstellen. Wenn man versucht, die irgendwie greifbarer zu machen und sich einfach mal ein einzelnes Jahr rauspickt, dann verlieren im Moment diese großen, riesigen Eisschilde, die in Grönland oder in der Antarktis auf dem Land aufsetzen, jedes Jahr etwa 400 Milliarden Tonnen Eis. Ich weiß nicht, ob Sie sich das vorstellen können. Wenn wir dieses Eis nehmen würden, was da jedes Jahr verloren geht, und es zum Beispiel auf eine Stadt wie Hamburg packen würden, dann wäre Hamburg 500 Meter dick von Eis bedeckt. Das ist die Eismenge, die jedes Jahr im Moment aufgrund des Klimawandels größtenteils verloren geht. Und das, was uns so ein bisschen Sorge macht, ist, dass dieser Eisverlust sich sehr, sehr stark beschleunigt. Vor 20, 30 Jahren haben Grönland und die Antarktis pro Jahr noch etwa 100 Milliarden Tonnen Eis nur verloren. Das heißt, wir haben in den letzten Jahrzehnten eine Vervierfachung dieses Eisverlustes beobachtet mit weiter zunehmender Beschleunigung. Welche Konsequenzen das hat, darauf gehen wir gleich noch ganz kurz ein. Ausgelöst wird aber zum Beispiel der Verlust des Meereises in der Arktis ganz, ganz eindeutig von der Klimaerwärmung. Wenn wir uns einfach mal die Temperaturentwicklung über die letzten knapp 2000 Jahre anschauen, dann sehen wir, wie außergewöhnlich wirklich die Temperaturentwicklung der letzten Jahrzehnte ist, dass wir eigentlich über Jahrhunderte eine ganz, ganz langsame Abkühlung der Temperaturen hatten, bis zum Beginn der industriellen Revolution, wo dann plötzlich sich dieser Trend umgekehrt hat und wir einen fast senkrechten Anstieg der Temperatur bekommen haben. Wenn wir da noch mal ein bisschen reinzoomen und uns die letzten 150 Jahre anschauen, dann sehen wir, dass wir im Jahr 2023 eine Temperatur hatten, die etwas mehr als 1,4 Grad über der vorindustriellen Temperatur lag. Das ist schon extrem nah natürlich an diesem 1,5 Grad Ziel. Und nicht nur 2023 war sehr viel wärmer als alle Jahre davor, sondern die 10 wärmsten Jahre, die wir je gemessen haben, das sind die letzten 10 Jahre. Das letzte Jahrzehnt war das wärmste Jahrzehnt, das wir je gemessen haben. Trotzdem vielleicht als kleinen Ausblick in die Zukunft wird dieses Jahrzehnt, die letzten 10 Jahre, aller Wahrscheinlichkeit nach das kühlste Jahrzehnt sein, das wir alle im Laufe unseres Lebens erleben werden. Alle folgenden Jahrzehnte werden noch wärmer sein. Und das ordnet schon mal so ein bisschen ein, auf was für einem Weg wir da gerade unterwegs sind, was den Klimawandel angeht. Wenn ich jetzt sage, es wird wärmer und wärmer und wärmer, dann gilt das im globalen Mittel. Es gibt natürlich dann trotzdem immer wieder kleinere Regionen. Hier zum Beispiel, wenn wir uns den März 2024 angucken, Spitzbergen war etwas kühler als normalerweise. Aber ein einzelner Kälteeinbruch irgendwo auf diesem Planeten ändert nichts daran, dass die globale Mitteltemperatur einfach immer weiter ansteigt. Und dieser Anstieg der Temperatur, den beobachten wir zum einen in der Luft. Was aber für uns Forschende im Moment eigentlich noch viel dramatischer ist, ist die Erwärmung, die wir in den Ozeanen beobachten. Wenn wir uns mal über die letzten 30, 40 Jahre anschauen, wie die globale Ozeantemperatur zwischen 60 Grad Süd und 60 Grad Nord geschwankt hat, war das immer so um die 20,5 Grad vielleicht. Und dann kam plötzlich dieses Jahr 2023, das plötzlich sehr, sehr viel wärmer war als alles, was wir je hatten. Und seit über einem Jahr hat jeder neue Tag einen neuen Rekord für diesen Tag in Bezug auf die Ozeantemperatur gelegt. Wir hatten vor einer Woche etwa die wärmsten Temperaturen im Ozean, die wir je gemessen haben. Und dieser Sprung von dem, was wir früher hatten an Ozeantemperaturen, zu dem, was wir jetzt das letzte Jahr über beobachtet haben, der hat uns alle in seiner Größenordnung wirklich überrascht. Und zwar ist das Besondere dabei, dass wir natürlich wussten, dass die allermeiste Wärme, die durch den Klimawandel erzeugt wird, in die Ozeane geht, dass wir aber trotzdem nicht erwartet hätten, dass sich innerhalb eines Jahres eine solche Ozeanerwärmung darstellen könnte. Ich hatte gerade gesagt, die meiste Wärme geht in den Ozean. Wenn man das noch einmal sich anschaut, dann sind das weit über 90% von der globalen Klimaerwärmung, von der Wärmemenge, die dadurch zusätzlich auf der Erde zur Verfügung steht, die in den Ozean gehen. Ein kleines bisschen, 2-3% gehen in das Schmelzen von Eis. Ein bisschen was geht in die Erwärmung von Landmassen. Und ein ganz, ganz kleines bisschen führt zu dieser gemessenen Erwärmung der Atmosphäre. Aber der allermeiste Teil dieser zusätzlichen Wärme im Klimasystem im Moment ist in den Ozeanen. Und wenn sich die Ozeane erwärmen, dann dehnt sich das Wasser entsprechend aus. Und wenn sich Wasser ausdehnt, dann steigt der Meeresspiegel entsprechend. Zusätzlich kommt die ganze Zeit noch zusätzliches Wasser in die Meere vom Schmelzen in Grönland, der Gletscher in der Antarktis, also Eis, was auf dem Land aufsitzt. Wenn dieses Eis schmilzt und ins Meer gerät, steigt der Meeresspiegel einfach weiter an. Im Moment ungefähr um 4 Millimeter pro Jahr, wovon der größte Teil von diesem schmelzenden Eis stammt, ungefähr 60%, und 40% von der Ausdehnung des Meerwassers aufgrund der Erwärmung. Und dieser Meeresspiegelanstieg, der beschleunigt sich immer weiter. Auch das werden wir nachher noch kurz sehen. Das heißt, egal wo wir im Klimasystem hinschauen, wir sehen, dass sich das Klima erwärmt und wir sehen einschneidende Veränderungen. Klimawandel ist real. Warum sind wir aber dann so sicher oder woher wissen wir aber, dass wir die Ursache für diesen Klimawandel sind? Um das zu verstehen, müssen wir uns einmal ganz kurz anschauen, wie eigentlich das Klimasystem der Erde funktioniert. Da könnte man sich jetzt, was wir auch teilweise machen, eine ganze Vorlesung für Zeit nehmen. Ich habe mir sagen lassen, dass die anderen Veranstaltungen in der Ringvorlesung für andere Themen gebraucht werden. Darum machen wir das heute in 5 Minuten. Und zwar ist eigentlich die Grundlage dessen, wie das Klimasystem der Erde funktioniert, was ganz, ganz einfach ist. Und zwar die allermeiste Energie natürlich, die dem Klimasystem zur Verfügung steht, die kommt von der Sonne. Und das sind im Mittel ungefähr 340 Watt pro Quadratmeter. Und ungefähr ein Drittel von dieser Wärmemenge wird wieder ins Weltall reflektiert. Einfach, weil diese Sonnenstrahlung zum Beispiel auf Schnee trifft oder auf eine Wolke oder auf irgendjemanden, der im weißen T-Shirt in der Sonne liegt und damit aktiv das Klima kühlt, weil er oder sie Sonnenlicht reflektiert. Und zwei Drittel werden in Wärme umgewandelt. Und damit es jetzt im Mittel auf der Erde nicht wärmer und wärmer und wärmer wird, muss genau diese Wärmemenge auch wieder ins Weltall abgestrahlt werden. Und das tut die Erde auch die ganze Zeit ganz fröhlich, sodass alles früher zumindest halbwegs im Gleichgewicht war. Und wenn das aber alles wäre, was wir hätten, dann wären es auf der Erde minus 18 Grad. Das wäre toll für Eisforschende. Ich vermute aber, es würde dann nicht ganz so viele Eisforschende geben, weil das mit der Lebensentwicklung so ein bisschen schwierig ist, wenn alles gefroren ist. Das heißt, eine Kleinigkeit fehlt noch. Und diese Kleinigkeit hängt mit der Zusammensetzung der Atmosphäre zusammen. Wie Sie wahrscheinlich alle wissen, besteht die Atmosphäre ja zum allergrößten Teil aus Stickstoff, 78%. Ungefähr 21% sind Sauerstoff. Und dieses letzte Prozent, was jetzt noch übrig ist, das besteht zum allergrößten Teil aus Edelgasen. Damit haben wir schon mal 99,95% der Atmosphärenzusammensetzung abgedeckt. Wenn das alles wäre, was wir in der Luft hätten, wäre es immer noch minus 18 Grad. Diese ganzen Gase, die helfen uns überhaupt nicht. Sondern was relevant für das Klima ist, sind die letzten 0,05% von sogenannten Spurengasen. Und zu diesen Spurengasen zählen zum Beispiel Kohlendioxid oder Wasserdampf oder Methan, also Moleküle, die mehr als zwei Atome haben und die aufgrund dieser Eigenschaft in der Lage sind, die Wärmestrahlung, die die Erde versucht ins Weltall abzustrahlen, aufzunehmen und wieder zur Erdoberfläche teilweise zurückzustrahlen. Und das ist der sogenannte natürliche Treibhauseffekt, 150 Watt pro Quadratmeter, der dazu führt, dass es auf der Erde im Mittel jetzt nicht minus 18 Grad sind, sondern etwa plus 14 Grad. Und diese Rückstrahlung von der Atmosphäre, von diesen Spurengasen, die spüren Sie alle, wenn Sie nachts vor die Tür gehen, dann stehen Sie nicht plötzlich in der Eiseskälte des Weltalls, weil die Sonne untergegangen ist, wie das zum Beispiel auf dem Mond der Fall wäre, sondern es ist immer noch angenehm warm, weil einfach die Atmosphäre so nett ist, die ganze Zeit noch Strahlung nach unten abzugeben. Wenn Sie eine wolkige Nacht haben, haben Sie mehr von diesen Spurengasen, mehr Wasserdampf in der Luft. Das heißt, Sie kriegen mehr Strahlung. Darum sind Nächte, die bewölkt sind, wärmer als Nächte ohne Wolken. Das heißt, auch diesen Prozess hier kennen wir alle aus eigener Erfahrung. So funktioniert das Klimasystem der Erde. Und wenn wir jetzt das Klima verändern wollen, dann haben wir im Prinzip drei große Stellschrauben. Wir können zum einen verändern, wie viel Energie wir von der Sonne bekommen. Wir könnten zum zweiten verändern, wie viel davon wieder reflektiert wird. Und wir könnten zum dritten verändern, wie die Atmosphäre zusammengesetzt ist, wie viel Wärmestrahlung wir von der Atmosphäre bekommen. Und an all diesen drei Stellschrauben hat die Erde schon immer rumgedreht, weshalb es auch schon immer Klimawandel gegeben hat. Woher wissen wir das? Wenn wir uns zum Beispiel interessieren für die Klimaentwicklung der letzten 1 Million Jahre, dann spielt wieder das Eis eine ganz, ganz große Rolle. Dann können wir nämlich zum Beispiel nach Grönland fahren oder in die Antarktis und uns auf einen solchen Eisschild stellen. Diese Eisschilde bestehen ja aus Eis, das an manchen Stellen 4-5 Kilometer dick ist. Das liegt da einfach so auf dem Land rum. Ich weiß nicht, ob Sie wissen, wo dieses ganze Eis herkommt. Kann man kurz reflektieren, woher kommt dieses ganze Eis. Das ist nichts anderes als uralter Schnee. Das heißt, so, wenn Sie jetzt so im Hinterhof bei sich einen Gletscher wachsen lassen wollen, dann müssen Sie aufpassen, dass der Schnee, der im Winter fällt, im nächsten Sommer nicht schmilzt, dass im nächsten Winter wieder neuer Schnee fällt und wieder neuer Schnee fällt. Das müssen Sie ein paar hunderttausend Jahre durchhalten, dann liegt da sehr, sehr viel Schnee. Und dieser Schnee ist so schwer, dass er den Schnee weiter unten zusammendrückt und in Eis umwandelt. Und das heißt, wenn wir uns jetzt auf Grönland zum Beispiel draufstellen, oben auf diesen Eispanzer, und in die Tiefe bohren, dann machen wir eine Zeitreise durch den Schnee vom letzten Jahr und von vor 100 Jahren und von vor 1000 Jahren, von vor 10.000 Jahren, von vor 100.000 Jahren. In diesem Schnee oder in diesem Eis, zu dem dieser Schnee geworden ist, sind immer noch die Luftbläschen drin, die damals zwischen diesen Schneekristallen lagen. Das heißt, diese Luft, wenn wir die rausnehmen, können wir verstehen, wie damals die oder messen, wie vor 170.000 Jahren die Erdatmosphäre zusammengesetzt war, wie viel Kohlendioxid wir damals in der Luft hatten. Und wir können durch eine Isotopenanalyse des Eises feststellen, wie warm es damals war. Und können so zum Beispiel rekonstruieren über die letzten 1,5 Millionen Jahre etwa mit relativ hoher Auflösung, wie viel CO2 wir in der Atmosphäre hatten und wie warm oder kalt es auf der Erde war. Wenn wir noch weiter zurückblicken wollen, brauchen wir andere Methoden. Da würde ich jetzt nicht ins Detail gehen. Wir wissen aber zum Beispiel mit relativ großer Wahrscheinlichkeit, dass vor 800 Millionen Jahren es auf der Erde viel, viel kälter war als heute. Dass die Erde damals als gigantischer Schneeball durchs All flog. Das waren wirklich auch wieder großartige Zeiten für Eisforschende. Das war ein super stabiler Zustand, weil einfach das ganze Sonnenlicht, was auf diesen Schneeball fiel, einfach direkt wieder ins Weltall zurückreflektiert wurde und sich das System automatisch selbst gekühlt hat. Nach ein paar Millionen Jahren ist die Erde aber irgendwie wieder aus diesem Zustand rausgekommen. Warum genau, wissen wir nicht. Wir vermuten, dass das mit großen Vulkanausbrüchen zusammenhängt, die halt sehr viel Ruß und Dreck in die Atmosphäre geschleudert haben und dieser Dreck dann das Eis abgedunkelt hat, sodass Sonnenstrahlung stärker aufgenommen wurde, das Eis ein bisschen sich zurückzog, dadurch noch mehr Sonnenlicht aufgenommen wurde und sich dieser Zyklus zurückdrehte. Vor 800 Millionen Jahren viel, viel mehr Eis als heute. Vor 100 Millionen Jahren, als die Dinosaurier hier über den Campus spaziert sind, war es viel, viel wärmer als heute. Das liegt daran, dass wir damals deutlich mehr Kohlendioxid in der Luft hatten als heute, ungefähr 3 bis 4 Mal so viel. Wir werden da manchmal gefragt, hätten wir Menschen das denn grundsätzlich überleben können, wenn wir jetzt den Dinos aus dem Weg gegangen wären, mit diesem hohen CO2-Gehalt in der Luft damals. Das haben Sie alle wahrscheinlich schon mal getan, solche CO2-Gehalte zu überleben. Wenn Sie lange in einem stickigen oder engen Raum sitzen und sich angeregt unterhalten und dann von draußen reinkommen und man dieses Gefühl hat, oh, hier müsste wirklich mal jemand lüften. Dieses Gefühl kommt ganz stark daher, dass in diesem Raum durch das Ausatmen die ganze Zeit der Kohlendioxidgehalt auf Werte angestiegen ist, die ähnlich sind wie das, was die Dinos damals erlebt haben. Also man muss sich das Leben als Dinosaurier vorstellen, als wären die ihr gesamtes Leben in einem stickigen Hörsaal und können nicht lüften. Das muss ein bisschen frustrierend manchmal gewesen sein. Aber wir hätten das überleben können. Und von dieser Zeit von vor 100 Millionen Jahren hat sich das Klima dann langsam abgekühlt, weil durch Verwitterungsprozesse dieses CO2 langsam aus der Atmosphäre entnommen wurde. Und zum Beispiel vor 2 bis 3 Millionen Jahren sind wir dann in den sogenannten Eiszeitzyklus gekommen, wo wir etwa alle 100.000 Jahre eine Eiszeit haben, dazwischen eine Warmzeit, wieder eine Eiszeit, wieder eine Warmzeit. Auch das verstehen wir inzwischen relativ gut. Der Taktgeber für diesen 100.000-Jahre-Zyklus ist die Erdumlaufbahn um die Sonne. Mal ist die Erde ein bisschen näher an der Sonne, mal ist sie ein bisschen weiter weg. Das eiert so ein kleines bisschen. Und wenn sie jetzt zum Beispiel im Sommer ein bisschen weiter weg von der Sonne ist, dann können die Gletscher sich ausdehnen, es wird mehr Sonnenlicht reflektiert, das Klima kühlt sich weiter ab. Die Ozeane kühlen sich ab, die kühlen Ozeane können mehr Kohlendioxid speichern, weshalb auch kalte Getränke deutlich mit Kohlensäure besser schmecken als warme Getränke mit Kohlensäure, weil einfach die Kohlensäure besser festgehalten werden kann. Das heißt, wir haben weniger Treibhausgase in der Atmosphäre, es wird noch kälter und wir rutschen in eine solche Eiszeit. Und irgendwann taumeln wir dann ein bisschen näher an die Sonne ran. Das Eis zieht sich zurück, die Ozeane wärmen sich auf, das CO2 kommt wieder aus dem Ozean raus und wir rutschen in eine wunderschöne Warmzeit, so wie das, was wir heute haben. Das heißt, Klimawandel, das ist die wichtige Message hier, hat es schon immer auf der Erde gegeben. Dann ist natürlich trotzdem auf jeden Fall die Frage, woher sind wir dann so sicher, dass dieser heutige Klimawandel, dass der wirklich von uns Menschen verursacht ist? Und um das zu verstehen, wollten wir eigentlich immer ein wunderschönes Projekt machen, nämlich das Sonnensystem nachbauen und einfach mal die Menschen weglassen und gucken, wie dann das Klima auf diesem nachgebauten Planeten sich entwickelt hätte. Das hätten wir dann sehr schön vergleichen können mit unserem Planeten und hätten die Rolle von uns Menschen wunderbar quantifizieren können. Das war mit der Finanzierung ein bisschen schwierig, darum haben wir die nächstbeste Lösung gewählt und haben das alles im Computer nachgebaut. Das Ganze nennt sich dann Klimamodell. Das sind Computerprogramme, die im Prinzip versuchen nachzubilden, wie das Klimasystem der Erde funktioniert, wie sich die Temperaturenentwicklung, je nachdem, wie nah wir an der Sonne sind, wie viel Kohlendioxid in der Luft ist, wie viel Eis wir haben. All diese Prozesse werden dort nachgebildet. Und in diesen Klimamodellen können wir einfach die Menschen weglassen, ohne dass was Schlimmes passiert. Und uns dann anschauen, wie sich dort das Klima entwickelt. Und dann können wir vergleichen, was der Computer ausspuckt für die Temperaturentwicklung der letzten 150 Jahre, mit dem, was wir beobachten. Wenn wir das machen und wenn wir dem Computer einfach nur sagen, die und die Vulkanausbrüche hat es gegeben, die und die Änderungen in der Sonneneinstrahlung. Sag mir doch mal, wie sich die Temperatur in den letzten 150 Jahren entwickelt hat. Dann spuckt der Computer im Prinzip ein stabiles Klima aus und sagt, ja, das eiert so ein bisschen, ab und zu gibt es mal so eine kleine Abkühlung, zum Beispiel, weil es einen kleinen Vulkanausbruch gab, aber nach ein paar Jahren hat sich das wieder stabilisiert. Da passiert eigentlich nicht viel. Und dann können wir genau das gleiche Programm nehmen, genau das gleiche Klimamodell. Und die einzige Änderung, die wir machen, ist, dass wir diesem Klimamodell sagen, es gibt aber Menschen und die haben seit 150 Jahren den Kohlendioxidgehalt der Atmosphäre immer weiter ansteigen lassen. Wie hat sich denn jetzt deine berechnete Temperatur entwickelt? Und dann kommt eine Temperaturentwicklung raus, die extrem gut zu dem passt, was wir auch messen. Wir sind nicht in der Lage, diese beobachteten Werte irgendwie anders nachzubilden, außer dass wir dem Computer sagen, es gibt Menschen und die haben CO2 in die Atmosphäre freigesetzt und Methan und so weiter. Dann kommt eine Kurve raus, die sehr, sehr gut zu dem passt, was wir auch messen. Bei allen anderen Veränderungen, die wir in diesen Modellen vornehmen könnten, passiert das nicht. Und das ist einer der Gründe, warum wir so extrem sicher sind, dass das der allergrößte Teil dieser beobachteten Erwärmung wirklich von uns Menschen verursacht ist. Ich habe noch ein zweites Beispiel mitgebracht, eine Arbeit, die wir vor einigen Jahren gemacht haben, wo wir gesagt haben, wir können einfach mal gucken mit dem Meereis, wenn wir so vermuten, dass der Verlust vom Meereis in der Arktis von uns Menschen verursacht ist. Wir können doch einfach mal auftragen, Messwerte davon, wie viel Meereis wir im Sommer in der Arktis haben und wie viel Kohlendioxid Menschen ausgestoßen haben. Und wenn es da irgendeinen Zusammenhang gibt, dann würde man ja annehmen, dass je mehr Kohlendioxid Menschen ausstoßen, wir umso weniger Meereis in der Arktis haben. Das heißt, wir haben uns einfach die Messwerte genommen und haben die einfach mal ganz blöd gegeneinander aufgetragen und bekamen einen extrem stabilen linearen Zusammenhang. Das heißt, wenn wir auftragen, wie viel Meereis wir haben, gegenüber wie viel CO2 insgesamt die Menschheit zum Beispiel seit 1850 ausgestoßen hat, dann bekommen wir einen linearen Zusammenhang, da können wir auch die Steigung ausrechnen. Und sehen dann, dass für jede Tonne Kohlendioxid, die Menschen irgendwo auf der Erde ausgestoßen haben, die Fläche dieses arktischen Meereises ungefähr um 3 Quadratmeter zurückgeht. Also diese Eisschollen, die sind einen Meter dick. Natürlich schmilzt eigentlich ein Volumen. Das, was wir aber vom Satelliten aus messen können, ist die Fläche. Darum ist das hier als Fläche angegeben. Pro Tonne CO2, die man ausstößt, schmelzen etwa 3 Quadratmeter Meereis in der Arktis. Um das mal einzuordnen, in Deutschland im Moment stößt jeder Mensch im Mittel ungefähr 8 bis 9 Tonnen CO2 aus jedes Jahr. Das heißt, im Mittel schmilzt jeder von uns jedes Jahr eine Eisscholle in der Arktis, die etwa 30 Quadratmeter groß ist. Das kann man natürlich auch positiv wenden und sagen, in dem Moment, wo ich diese eine Tonne CO2 nicht ausstoße, weil ich zum Beispiel auf Solarstrom wechsle oder warum auch immer oder wie auch immer, habe ich diese 3 Quadratmeter plötzlich geschützt. Das heißt, man kann diesen Zusammenhang auch sehr, sehr schön nutzen, um sichtbar zu machen, dass wirklich jeder Beitrag zu einer Verbesserung im Klimasystem beitragen kann. Und es gibt hunderte solcher Arbeiten aus Beobachtungen, aus Modellsimulationen, aus Rekonstruktionen von früherem Klimawandel, die immer wieder das gleiche Ergebnis haben. Der Klimawandel, den wir heute beobachten, ist zum allergrößten Teil von uns Menschen gemacht. Daran gibt es keinen begründeten Zweifel mehr. Dann kommen wir zum dritten Thema, nämlich Klimawandel ist gefährlich. Auch da könnten wir eine ganze Vorlesung drüber sprechen. Ich möchte das aber heute vielleicht so ein bisschen allgemein versuchen zusammenzufassen, warum der heutige Klimawandel so gefährlich ist. Weil wir ja gerade gehört haben, es hat schon immer Klimawandel gegeben. Was ist denn dann so speziell am heutigen Klimawandel? Und ich möchte das gerne einteilen in die 3 Themenblöcke, die ich nennen würde. Einmal den Verlust des Normalzustandes, zum zweiten die Zunahme von Extremereignissen und zum dritten Kipppunkte im Klimasystem. Was meine ich mit dem Verlust des Normalzustandes? Ich glaube, diese Formulierung lässt sich am besten verstehen, wenn wir uns die Temperaturentwicklung in Grönland von vor 50.000 Jahren bis zum Beginn der industriellen Revolution anschauen. Das ist eine Zeitreihe, von der ich mir wünschen würde, dass jeder Mensch sie einmal in seinem Leben gesehen hat, weil man dadurch wirklich versteht, um was es beim Thema Klimawandel geht. Und zwar, wenn wir uns das anschauen, dann sehen wir, dass in Grönland die Temperatur früher ständig und immer hin und her gezappelt hat. Es hat extreme Klimawandel hoch und runter und alles Mögliche gegeben. Und dass dann aber für die letzten 10.000 Jahre bis zum Beginn der industriellen Revolution das Klima auf der Erde unfasslich stabil war. Und dieses extrem stabile Klima, das haben wir Menschen genutzt, um uns aus der Steinzeit, die irgendwo hier zu Ende ging, bis zur heutigen Zivilisation zu entwickeln. Und unsere gesamte Infrastruktur ist einfach perfekt an diesen Klimazustand angepasst. Die Art von Landwirtschaft, die wir betreiben, die Art von Bäumen, die wir in unseren Wäldern haben, die Lage von den Küstenstädten, zu welchem Meeresspiegel die entsprechend passen, die Versicherungsprämien für Unwetterschäden etc. All das ist unglaublich gut an diesen extrem stabilen Klimazustand angepasst. Und das, was wir jetzt machen, ist, dass wir diesen 10.000 Jahre anhaltenden stabilen Klimazustand, den wir für die gesamte Entwicklung unserer Zivilisation genutzt haben, den beenden wir jetzt. Innerhalb von ein paar Jahrzehnten. Und das heißt, das Besondere am heutigen Klimawandel ist, dass wir ein soziologisch wahrscheinlich super spannendes, aus meiner persönlichen Sicht absolut unverantwortliches Experiment machen. Nämlich, wie wird eine Zivilisation, die sich eigentlich 10.000 Jahre relativ ungestört vom Klimawandel entwickeln konnte, wie wird die reagieren, wenn wir plötzlich innerhalb von ein paar Jahrzehnten der einen völlig neuen Klimazustand überstülpen? Das ist das Experiment, was wir machen. Und um das einmal einzuordnen, schon mal ein kleiner Blick in die Zukunft, da kommen wir dann später noch drauf zu sprechen. Wenn wir uns nochmal anschauen, den Klimawandel, den wir kennen in den letzten 10.000 Jahren, im Verhältnis zu dem, was uns möglicherweise in Zukunft bevorsteht. Wenn man sich anschaut, was die Länder bisher zugesagt haben, welche Klimaschutzmaßnahmen sie ergreifen würden oder ergreifen wollen, dann landen wir bei einer Erwärmung von irgendwo zwischen 2,5 und 3 Grad. Das ist jetzt noch nicht das, was die Länder gemacht haben, sondern das ist das, was sie versprochen haben, was sie in Zukunft tun werden. Und wenn man sich dann anschaut, was bisher passiert ist, dann ist es nicht unplausibel, dass wir noch bei höheren Erwärmungsraten landen werden. Und um diesen Verlust des Normalzustandes vielleicht noch mal ein bisschen auf längeren Zeitskalen einzuordnen, können wir noch einmal ganz kurz in die Tiefsee abtauchen und uns Überbleibsel von irgendwelchen alten Korallen anschauen, weil wir aus diesen und aus anderen Lebewesen im Ozean, weil die halt im Laufe ihres Lebens immer so auf den Meeresboden rieseln und genauso wie wir auf dem Eisschild stehen können und in die Tiefe bohren können, können wir auch in den Tiefseeboden in die Tiefe bohren und machen dann eine Zeitreise durch die Lebewesen, die vor Millionen von Jahren im Ozean gelebt haben. Daraus können wir sehr gut rekonstruieren, wie viel Kohlendioxid in den letzten knapp 20 Millionen Jahren im Ozean gelöst war. Das heißt, wie viel Säure die Ozeane hatten. Und dann sehen wir, dass dieser pH-Wert der Ozeane, also die Säurehaltigkeit der Ozeane, über 20, 25 Millionen Jahre extrem stabil war. Und je nachdem, wie viel CO2 wir in Zukunft ausstoßen, schaffen wir einen Ozean, der saurer ist als alles, was wir seit mindestens 25 Millionen Jahren auf der Erde gehabt haben. Das heißt, wir greifen wirklich ganz, ganz tief in das Erdsystem ein, in die Funktionsweise des Erdsystems von den Tiefen der Ozeane bis zum Oberrand der Atmosphäre. Und einhergehend mit diesen Eingriffen beenden wir halt den Normalzustand. Wir verlieren ganze Landschaften, hatte ich anfänglich schon mal gesagt, zum Beispiel, wir verlieren das sommerliche Meereis in der Arktis. Da kann man jetzt natürlich sagen, ja gut, das interessiert mich, das Meereis in der Arktis. Ich glaube aber, dass das vielleicht ein bisschen kurz greift. Zum Beispiel glaube ich, dass wir nach wie vor nicht wirklich verstanden haben, was Menschen an diesen Landschaften faszinierend finden. Wenn ich mit dem Kindergarten irgendwie von meinen Reisen erzähle und irgendwelche Bilder da von Eisbären und Nordpol und sowas zeige, die sitzen mit riesigen Augen da und sagen, boah, hast du das wirklich alles erlebt? Also es gibt eine unfassliche, ganz tiefe Faszination anscheinend für diese Eislandschaften. Nicht umsonst gibt es ja in jedem Spielzeugladen alle möglichen Spielsets für Polarforschung und Eis und sonst was, weil Kinder das total faszinierend finden. Das hat ihnen ja keiner beigebracht, hat gesagt, jetzt finden wir Polargebiete spannend. Das scheint irgendwie in uns Menschen verankert zu sein, kulturell, wie auch immer. Und diese Landschaften, die gibt es in Zukunft nicht mehr. Die Alpen werden aller Voraussicht nach Ende des Jahrhunderts komplett braun sein. Da werden keine Gletscher mehr sein. Das wird irgendwas mit uns machen, auf einer Ebene, die man nicht in Geld fassen kann. Darum glaube ich, dass die Tatsache, dass wir zum ersten Mal jetzt zeigen konnten, es ist zu spät, um die Landschaft Meereis noch zu schützen, dass das wirklich ein Weckruf sein könnte, um deutlich zu machen, zu einer wie großen Macht wir Menschen geworden sind und dass das Schicksal der Erde wirklich und wörtlich in unseren Händen liegt. Wir müssen jetzt nicht nur in die Arktis gucken, wir können auch einfach in den Wald gehen in Deutschland. Ich kann Ihnen mit hoher Wahrscheinlichkeit versichern, wenn Sie in 50 Jahren in Deutschland in den Wald gehen, das wird ein sehr, sehr anderer Wald sein. Es wird Baumarten geben, die es heute in Deutschland überhaupt nicht gibt, weil die ein viel wärmeres Klima brauchen. Es wird Baumarten geben, die heute noch sehr verbreitet in Deutschland sind, die dann ausgestorben sein werden. Wenn wir bei Ökosystemen bleiben, wenn wir zum Beispiel mal in die Tiefen der Ozeane tauchen, Korallenriff uns anschauen, ist ein unglaublich weit verbreitetes Korallensterben, Korallenbleichen, Bleiche im Moment am sich entwickeln. Das heißt, egal wohin wir schauen, wir verändern Landschaften, wir verlieren Landschaften auf einer Skala, die wirklich teilweise unbegreiflich ist. Das ist alles sind Veränderungen, die ich ja Verlust des Normalzustandes nennen würde. Auch zum Beispiel, wie warm es durchschnittlich irgendwo ist, wie viel Regen irgendwo fällt. Und all diese Dinge werden verändern, wie überlebbar bestimmte Regionen unseres Planeten sind, wie viele Menschen irgendwo leben können. Zusätzlich zu diesem Verlust des Normalzustandes wird es aber in Zukunft eine unglaubliche Zunahme von Extremereignissen geben. Was meinen wir mit Extremereignissen? Wie wir alle wissen, ist nicht jeder Sommer gleich warm. Und das heißt, wenn wir mal jetzt zum Beispiel uns 100 Sommer anschauen, dann wird man feststellen, dass im Mittel die Sommer eine bestimmte Temperatur haben, dass einige dieser Sommer allerdings ein bisschen kälter sind als durchschnittlich und einige dieser Sommer wärmer sind als durchschnittlich. Und diese Kurve nennen wir Glockenkurve, die einfach diese Verteilung anzeigt. Und wo wir so ein ganz paar Sommer haben, die einfach extrem heiß sind. Und das Problem ist, wenn wir jetzt Klimaerwärmung machen und diesen Mittelwert, diese Gauss-Kurve zu höheren Temperaturen schieben, dann ändert sich natürlich der Mittelwert. Was aber gleichzeitig passiert, wenn wir uns hier diese Randgebiete anschauen, dann ist das die Menge an Extremwerten, die wir früher hatten. Und das ist die Menge an extrem heißen Sommern, die wir in Zukunft haben werden. Und das ist das, was ich vorhin meinte, auch mit dieser Aussage, dass das letzte Jahrzehnt wahrscheinlich das kühlste Jahrzehnt ist, was Sie für den Rest Ihres Lebens erleben werden. Wir sind dabei, nicht nur den mittleren Zustand eines Sommers zu verschieben, sondern insbesondere führt es dazu, dass wir viel, viel mehr Extremereignisse bekommen, was Hitzewellen angeht, was Niederschläge angeht, was Dürren angeht. Und das sind wahrscheinlich die Ereignisse, die uns in jetzt schon und aber auch in naher Zukunft in Bezug auf den Klimawandel am allermeisten zu schaffen machen. Also wenn man sich die Schäden anguckt, zum Beispiel, die damals bei dieser Ahrtal-Katastrophe passiert sind, wenn man das mal finanziell umlegt, dann waren die Kosten damals ungefähr 300 Euro pro Person in Deutschland. Also für eine vierköpfige Familie, die haben damals über Steuergelder 1200 Euro bezahlt, um das Ahrtal oder die Katastrophe dort teilweise zu beseitigen. Das war ein einziges Extremereignis. Und ich finde immer, das sind Zahlen, die man teilweise dann auch in Verhältnis setzen sollte zu den Kosten, die zum Beispiel irgendwelche Klimaschutzmaßnahmen haben. Ich glaube, dass wir irgendwann halt nicht mehr in der Lage sein werden, alle diese Extremereignisse zu bezahlen. Und dass es viel, viel preiswerter wäre, vorzubeugen und zu versuchen, zukünftige Extremereignisse zu verhindern. Das ist jetzt vielleicht alles ein bisschen abstrakt, wenn wir uns das konkret anschauen. Dann ist hier eine Verteilung der Sommertemperaturen in Europa gezeigt, vor Beginn der industriellen Revolution. Und zwei Verteilungen, einmal für eine 1,5 Grad wärmere Welt, einmal für eine 2 Grad wärmere Welt. Aus dieser Veröffentlichung bis dahin war 2010 der wärmste Sommer, den wir je gemessen hatten, weit jenseits von dem, was man unter vorindustriellen Bedingungen erwarten würde. Und was wir an diesen Verteilungen direkt ablesen können, dass das, was bis dahin der heißeste je gemessene Sommer war, in einer Welt, die 2 Grad wärmer ist, ein völlig normaler Sommer sein wird. Und dass die Hälfte aller Sommer heißer sein wird als alles, was wir je erlebt haben. Wenn wir es schaffen sollten, die Erwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen, dann wird nur jeder sechste Sommer heißer sein als alles, was wir erlebt haben. Aber auch da eine sehr, sehr starke Zunahme an diesen Extremereignissen. Das ist die zweite große Gefahr, die jetzt in Bezug auf unsere Zivilisation und auch Ökosysteme etc. vom Klimawandel ausgeht. Und der dritte Bereich, die dritte Gefahr, die ich heute besprechen möchte, die hängt mit sogenannten Kipppunkten zusammen. Das sollten wir uns vielleicht ganz kurz einmal anschauen, weil es da viele Missverständnisse gibt, was wir damit meinen, was wir eigentlich mit diesen Kipppunkten meinen. Und zwar ist dafür wichtig zu wissen, dass es für Veränderungen im Klimasystem zwei grundsätzlich unterschiedliche Gruppen an Antrieben gibt. Es gibt einmal den äußeren Antrieb des Klimasystems, zum Beispiel Änderungen in der Sonneneinstrahlung oder Vulkanausbrüche oder Menschen, die CO2 in die Atmosphäre pusten. Und es gibt Änderungen aufgrund der inneren Dynamik des Systems, aufgrund der Tatsache, dass das System chaotisch ist, aufgrund der Tatsache, dass es irgendwelche Rückkopplungen gibt. Und diese beiden Arten von Klimaantrieben stehen in Verbindung miteinander. Und das, was wir im Prinzip mit Kipppunkten meinen, ist, dass irgendwann Veränderungen im System ablaufen, ohne dass wir extern noch irgendwas machen. Und dass rein aufgrund der internen Dynamik sich Dinge einfach immer weiter fortsetzen. Ein konkretes Beispiel dafür ist, wenn wir jetzt eine Kugel haben, die in so einer Mulde liegt, und wir die mit dem Finger ein bisschen zur Seite schieben. Und wenn wir weit genug schieben, und den Finger wegnehmen, dann rollt die Kugel trotzdem aus dieser Mulde heraus, rollt einfach immer weiter und braucht nicht mehr das Drücken mit unserem Finger. Und genauso, und daher kommt auch das Wort Kipppunkte, wenn Sie jetzt ein Buch hier hinstellen würden und Sie würden da mit dem Finger gegendrücken, dann fängt dieses Buch irgendwann an zu kippen, auch wenn Sie Ihren Finger wegnehmen, wenn Sie gar nichts mehr machen. Und das ist das, was wir mit Kipppunkten meinen, dass auch wenn der äußere Antrieb irgendwann stabil bleibt, das System sich trotzdem immer weiter und weiter und weiter verändert. Und eines der wahrscheinlich am meisten erforschten und wichtigsten Beispiele dafür sind Kipppunkte, die wir in dem Schmelzen von Eisschilden haben. Das ist auch wieder ein Thema, wo wir ein ganzes Semester mit füllen können. Ich möchte einfach ganz kurz einen dieser Prozesse mal herausgreifen und diskutieren. Und zwar Kipppunkte, die wir zum Beispiel bei dem Abschmelzen des grönländischen Eisschildes vermuten. Das grönländische Eisschild im Moment ist ungefähr 3 Kilometer hoch oder 4 Kilometer hoch. Und da oben ist es kalt. Und wenn jetzt das Klima sich erwärmt und dieses Eis langsam abschmilzt, dann sinkt diese Oberfläche von Grönland in tiefere Luftschichten. Und jeder, der schon mal auf dem Berg war und runterspaziert ist, weiß, je weiter ich nach unten komme, umso wärmer wird es. Das heißt, dass die Oberseite von Grönland dann in einer Schicht ist, die wärmer ist, als es vorher war. Das heißt, die Oberfläche wird weiter abschmelzen und in noch tiefere Luftschichten absinken. Und selbst wenn wir jetzt die Klimaerwärmung stoppen, dann haben wir einen Prozess in Gang gesetzt, dass durch diese Rückkopplung von Absinken der Oberfläche in wärmere Luftschichten, mehr Schmelzen, weiteres Absinken und so weiter, wir den gesamten oder große Teile des grönländischen Eisschildes ab einem bestimmten Punkt der Klimaerwärmung möglicherweise verlieren, ohne dass wir das noch irgendwie stoppen können. Weil das, selbst wenn wir es wieder kälter machen, dann ist möglicherweise die Oberfläche schon in so warmen Luftschichten, dass sie einfach trotzdem jedes Jahr weiter abschmilzt. Ähnliche Prozesse, nur halt nicht aus der Atmosphäre, sondern primär vom Ozean angetrieben, haben wir auch beim antarktischen Eisschild. Auch da gibt es in verschiedenen Sektoren des antarktischen Eisschildes eine Klimaerwärmung, jenseits derer vermutlich größere Teile des antarktischen Eisschildes einfach ins Meer rutschen und dieses ins Meer rutschen und abschmelzen dann auch nicht mehr zu stoppen ist. Man kann sich das bildlich so ein bisschen vorstellen, in manchen Regionen, als würde man den Korken aus einer liegenden Flasche gezogen haben, dann läuft die Flasche einfach aus. Und damit ist auf lange Sicht dann ein Meeresspiegelanstieg von vielen Metern vorprogrammiert, den wir nicht mehr stoppen können. Das passiert, auch das ist ganz wichtig, nicht von heute auf morgen. Das ist, finde ich, vielleicht einfach das Irreführendste an diesem Begriff Kipppunkte, dass Kippen so in der täglichen Erfahrung etwas Schnelles ist. Die Kipppunkte, über die wir im Klimasystem sprechen, sind relativ häufig sehr, sehr langsame Prozesse, die wir aber einmal gestartet dann über hunderte von Jahren ablaufen sehen. Und wenn wir uns zum Beispiel mal den möglichen Meeresspiegel anschauen, über die nächsten 300 Jahre, dann sind hier einfach mal 2 verschiedene Szenarien gezeigt, nämlich ein Szenario, in dem wir so viel Klimaerwärmung erzeugen, dass wir diese Kipppunkte in Antarktis, in Grönland teilweise auslösen, und ein Szenario, in dem wir das nicht tun. Was an dieser Abbildung zunächst einmal zu beachten ist, wir sind jetzt im Jahr 2024, das heißt, wir sind jetzt irgendwo, wo wir einen Meeresspiegelanstieg von ein paar Zentimetern haben. Das ist der Meeresspiegel, mit dem wir uns auseinandersetzen müssen. Und alles rechts davon, dieser Meeresspiegelanstieg von mehreren Metern, sich damit auseinanderzusetzen, das hinterlassen wir zukünftigen Generationen. Und wenn ich sage zukünftigen Generationen, ich finde, was häufig übersehen wird, ist, dass Babys, die heute geboren werden, die werden im Jahr 2176 sein. Also das Jahr 2100 ist jetzt nichts Abstraktes. Das ist das, was die heute geborenen Menschen aller Voraussicht nach erleben werden. Und das Problem an diesen beiden Kurven, an dem hohen Meeresspiegelanstieg und einem nicht ganz so hohen Meeresspiegelanstieg, ist jetzt, dass wir möglicherweise in den nächsten Jahrzehnten die Weichen dafür stellen, ob sich der Meeresspiegelanstieg langfristig auf dieser oberen Kurve entwickelt oder ob er eher auf der unteren Kurve bleibt. Und weil es dabei darum geht, dass wir möglicherweise ein Schmelzen oder Abrutschen von Eisschilden triggern, können wir nicht dann im Jahr 2150 plötzlich sagen, ach, irgendwie war das eine blöde Idee, wir stoppen das Ganze jetzt. Das geht dann nicht mehr. Und das psychologisch einmal für sich klar zu bekommen, dass die Entscheidungen, die wir heute treffen und über die nächsten Jahrzehnte treffen, dass die das Schicksal in gewissem Sinne des Meeresspiegels für Jahrhunderte bis Jahrtausende festlegt. Das ist unfasslich schwer zu greifen. Auch darauf kommen wir später noch ganz kurz zu sprechen, wenn es um Lösungen oder Kampf gegen den Klimawandel geht. Und es gibt jetzt nicht nur diese Kipppunkte in Eisschilden, sondern auch in anderen Systemen des Klimasystems, zum Beispiel möglicherweise beim Absterben von Regenwäldern oder beim der nordatlantischen Ozeanzirkulation. Da ist vieles noch nicht ganz klar. Wenn man aber nach dem Vorsorgeprinzip handeln würde und sich anschaut, bei welchen Erwärmungsraten manche dieser Kipppunkte ausgelöst werden, dann sind diese Kipppunkte ein weiterer Grund dafür, warum wir versuchen sollten, die Klimaerwärmung bestmöglich zu begrenzen. Das waren jetzt alles nur Probleme, die uns der Klimawandel wahrscheinlich macht. Wenn wir noch mal ein bisschen weiter rauszoomen, dann ist dieser Klimawandel natürlich nicht das einzige Problem, was wir haben. Und zwar wird das in der Literatur teilweise unter der großen Beschleunigung kommuniziert. Wenn wir uns einfach mal die Entwicklung in verschiedenen Komponenten von der Art, wie wir Menschen leben, anschauen. Zum Beispiel natürlich, wie viel Kohlendioxid wir ausgestoßen haben in den letzten Jahrzehnten, aber auch wie viel Wasser wir benutzen, wie viel Energie wir benutzen, wie viel Stickstoff wir im Meer haben, wie viele Aquakulturen wir haben, wie viele Kilometer wir jedes Jahr zurücklegen. Dann sehen wir eine in den letzten Jahrzehnten unfassliche Beschleunigung eigentlich in all diesen Faktoren. Und es gibt wenig Anzeichen dafür, dass sich diese Beschleunigung irgendwie abbremst. Und diese Beschleunigung trägt in vielen Maßstäben dann weiter zu der Klimaerwärmung bei, sodass wir es wirklich mit einer extrem komplexen Kopplung von verschiedenen Problemen haben, von denen der Klimawandel meiner Meinung nach eines der allergrößten ist, aber halt leider nicht das einzige. Und ich merke, dass so ein bisschen die Stimmung gerade gedrückt ist. Ich hole sie da wieder raus, versprochen. Ich entnehme dem aber auch, dass Sie nachvollziehen können, dass Klimawandel grundsätzlich was Gefährliches ist. Gut. Viertes Thema. ExpertInnen sind sich einig. Da möchte ich eigentlich nur ganz kurz erzählen, wie so ein IPCC-Bericht zustande kommt. Also ich war einer der Leitautoren vom letzten IPCC-Bericht. Und ich weiß nicht, ob Sie irgendwie eine Vorstellung davon haben, was wir tun, um diese Berichte zu schreiben. Das funktioniert so, dass in einem langwierigen Prozess aus der gesamten Welt ungefähr 200 Menschen ausgewählt werden, regional verteilt, nach Gender verteilt, nach Alter und Erfahrung verteilt, dass man eine gute Mischung von 200 Leuten hat, die zum Thema Klimawandel arbeiten und die eine sehr, sehr breite Expertise mitbringen. Und diese 200 Leute werden dann einzelnen Abschnitten des IPCC-Berichtes zugeteilt. Mein Abschnitt war Ozean und Eis, das war das entsprechende Kapitel. Und mit den 10, 15 Kolleginnen, mit denen wir zusammen an diesem Kapitel gearbeitet haben, haben wir dann versucht, den derzeitigen Kenntnisstand zum Thema Ozean und Eis aus der Fachliteratur zu extrahieren und aufzuschreiben und zu bewerten. Und zu jeder einzelnen Aussage, das Eis schmilzt, wir Menschen sind verantwortlich, die Ozeane erwärmen sich etc., schreiben wir hinzu durch eine Sichtung der gesamten Fachpublikation, wie sicher wir uns sind. Also Sie werden im IPCC-Bericht keine einzelne Aussage finden, wo nicht hintersteht, wie sicher wir uns sind. Und wenn es Unsicherheiten gibt, dann sind die da ganz klar kommuniziert. Und diesen Entwurf, den machen wir öffentlich und bitten die gesamte Wissenschaftsgemeinschaft, uns Rückmeldungen zu geben. Das heißt, das wird dann ein paar Monate von allen möglichen anderen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern gelesen. Die haben dann über so ein Online-Formular können die Kommentare einreichen. Wir hatten damals in der ersten Runde für unser Kapitel um die 15.000 Kommentare. Und jeden einzelnen dieser Kommentare können Sie auch alle noch im Internet finden. Es ist alles transparent. Müssen wir beantworten und entweder sagen, ja, haben wir verändert. Oder okay, nehmen wir zur Kenntnis, wenn das einfach nur so ein Hinweis ist. Oder nee, das sehen wir anders aus dem und dem Grund. Und das heißt, es ist komplett transparent nachvollziehbar, warum wir teilweise manche wenige dieser Kommentare nicht umgesetzt haben. Das ist ein ganz, ganz winziger Bruchteil. Im Normalfall, der Default ist immer, versucht, das irgendwie umzusetzen, was da kommentiert wird. Und basierend auf diesem Einarbeiten von Kommentaren schreiben wir dann eine zweite Version des Berichtes. Die wird dann auch wieder freigegeben zur Begutachtung. Und dann kommen wieder zigtausende von Kommentaren aus der Wissenschaftsgemeinschaft zurück. Die werden wieder eingearbeitet. Und daraus erarbeiten wir dann den semifinalen Bericht. Und dieser finale Bericht, der wird dann nochmal zusammengefasst auf ungefähr 20 Seiten. Und diese 20-Seiten-Zusammenfassung wird dann in einer letzten Runde mit Diplomatinnen und Diplomaten im Prinzip aus allen Ländern der Erde abgestimmt. Weil der IPCC nämlich ein Ausschuss eigentlich formal der UNO ist. Das ist also ein politischer Ausschuss, der dann uns Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler beauftragt, diesen Bericht zu schreiben. Und diese 20 Seiten werden wirklich Satz für Satz mit Diplomatinnen und Diplomaten abgestimmt. Das ist ein aus naturwissenschaftlicher Sicht sehr, sehr spannender Prozess, mal zu sehen, wie wirklich und ernsthaft und wörtlich um jedes Komma gestritten wird und es darum geht, in welcher Reihenfolge man Sachen schreibt und so weiter. Und am Ende dieses zweiwöchigen Abstimmungsprozesses stand bisher beim IPCC immer eine Zusammenfassung, wo alle Länder gesagt haben, wir akzeptieren, dass das der aktuelle Kenntnisstand zum Klimawandel ist. Das ist die Grundlage, auf der wir verhandeln werden. Und das sind Länder, die davon leben, dass sie Öl exportieren. Und das sind Länder, die im Moment im Meer versinken. Und alle diese Länder verständigen sich darauf, dass das der beste Kenntnisstand ist, den wir haben. Das wird einmal ganz kurz zur Einordnung zu dem Unterschied zwischen Aussagen, die in so einem IPCC-Bericht stehen, und Aussagen, die Sie irgendwo im Internet auf irgendeiner obskuren Webseite finden. Da ist eine gewisse Lücke zwischen in der Glaubwürdigkeit, würde ich einfach mal behaupten. Und darum, bei allem, was ich bisher gesagt habe, sind sich Expertinnen und Experten einig, es gibt keinen sinnvollen, begründeten Zweifel mehr daran, dass wir Menschen die Hauptursache für einen wirklich gefährlichen Klimawandel sind. Gut. Kommen wir zum fünften Thema. Damit möchte ich dann auch schließen. Wie ich ja sagte, ich versuche so ein bisschen die Stimmung wieder aufzulockern. Es gibt nämlich noch Hoffnung. Und vielleicht dafür erstmal als Einordnung. Ich verstehe eigentlich nie, warum sich irgendjemand dagegen sträuben sollte, dass dieser Klimawandel menschengemacht ist. Ich finde das eine großartige Sache, dass wir uns dessen so sicher sind. Ich persönlich hätte viel, viel mehr Angst, wenn wir diesen Klimawandel beobachten und der aber irgendwie von der Sonne kommt oder von irgendwas, was wir nicht beeinflussen können und wir dem einfach passiv ausgeliefert werden. Das sind wir aber nicht, weil wir am Steuerrad sitzen. Wir verursachen diesen Klimawandel und wir haben es auch in der Hand, wie es damit weitergeht. Das ist erstmal eine gute Sache, dass wir was ändern können. Und zwar können wir was ändern, weil wir wissenschaftlich so sicher sind, dass wir wirklich die Hauptverursacher für diesen Klimawandel sind. Und wenn wir uns jetzt einfach mal ganz kurz anschauen, wie das denn so weitergehen könnte mit dem Klimawandel, und wir zum Beispiel nochmal das Eis in der Arktis uns anschauen, dann sehen wir da, hatten wir vorhin schon gesehen, diesen ganz klaren linearen Zusammenhang. Je mehr CO2 wir ausstoßen, umso weniger Eis gibt es in der Arktis. Wir wissen auch aus Modellsimulationen, dass dieser lineare Zusammenhang bestehen bleibt, bis das Eis weg ist. Das heißt, wir können sehr genau vorhersagen, wie viel Eis wir in der Arktis haben, je nachdem, wie viel CO2 wir in Zukunft noch ausstoßen. Das heißt, wir können von heute aus gesehen eine Summe festlegen von CO2, die wir noch ausstoßen. Und dann kann ich Ihnen sagen, bei diesem CO2-Ausstoß wird die Arktis wahrscheinlich von Juli bis Oktober eisfrei sein. Oder Sie geben mir eine andere Zahl von CO2-Ausstoß, dann kann ich Ihnen sagen, da werden manche Sommer mal eisfrei sein, aber grundsätzlich wird die Arktis noch eisbedeckt sein. Und einen ähnlichen Zusammenhang sehen wir auch bei dem Ausstoß von CO2 und der globalen Mitteltemperatur. Auch da, jede Tonne CO2, die wir zusätzlich ausstoßen, führt zu einer Erwärmung. Der Zusammenhang ist relativ linear. Es ist relativ egal, wo Sie die Tonne CO2 ausstoßen und wann Sie die ausstoßen. Wenn wir die Klimaerwärmung insgesamt auf 1,5 Grad oder 2 Grad oder wo auch immer begrenzen wollen, dann gibt es eine bestimmte Menge an CO2, die wir noch ausstoßen dürfen. Das ist leider nicht verhandelbar. Das ist Physik, das ist gut verstanden. Wenn wir das in Zahlen fassen, im IPCC-Bericht hatten wir damals abgeschätzt, wenn wir die Erderwärmung auf 1,5 Grad halten wollen, dann mit 66%iger Wahrscheinlichkeit, hätten wir ab Beginn 2020 noch 400 Gigatonnen CO2 ausstoßen dürfen. Wir haben dann seitdem jedes Jahr ungefähr 40 Gigatonnen CO2 ausgestoßen, das heißt 160 Gigatonnen davon sind weg. Das heißt, ab Anfang 2024 bleiben noch 240 Gigatonnen übrig. Dass man mal ein Gefühl dafür kriegt, wie schnell dieses Budget gerade aufgebraucht wird, einfach weil wir jedes Jahr 40 Gigatonnen CO2 ausstoßen. Und wenn man sich diese Entwicklung anschaut, wenn man sich den Zusammenhang anschaut, wie viel Zeit wir grundsätzlich noch hätten, beim heutigen CO2-Ausstoß das 1,5-Grad-Ziel zu erreichen, dann ist auch nachvollziehbar, warum wir aus naturwissenschaftlicher Sicht sagen, wir werden mit sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit in den nächsten Jahren dieses 1,5-Grad-Ziel überschreiten oder die 1,5-Grad-Erwärmung überschreiten. Was aber im Pariser Klimaabkommen steht, ist, dass zum Ende des Jahrhunderts die Erwärmung idealerweise bei 1,5 Grad ist. Weshalb in allen Szenarien, die wir im IPCC berechnet haben, wo dieses Ziel erreicht wird, wir im Laufe der Zeit massiv CO2 wieder aus der Atmosphäre rausholen und so in der zweiten Jahrhunderthälfte eine langsame Abkühlung des Klimas erreichen, um dann im Jahr 2100 diese 1,5 Grad zu erreichen. Das heißt, die Tatsache, dass wir das 1,5-Grad-Ziel überschreiten werden, wird A, nicht zu einem Weltuntergang führen. Das wird einfach dann erstmal so sein. Und bedeutet B, auch nicht, dass wir nicht zum Ende des Jahrhunderts vielleicht trotzdem die 1,5 Grad schaffen. Wie wahrscheinlich das ist, kann man darüber spekulieren. Das sind einfach erstmal die nackten naturwissenschaftlichen Zahlen. Und das kann man auch naturwissenschaftlich nicht groß, können wir lange drüber streiten und bewerten und so. Das, was ich aber als unsere primäre Aufgabe als Naturwissenschaftler sehe, ist, Informationen zu liefern. Und zum Beispiel, was hier jetzt mal gezeigt ist, ist eine Simulation des zukünftigen Klimas. Und die Farben geben an, wie viel sich die Erde im Vergleich zu den 80er, 90er Jahren in Zukunft erwärmt. Und zwar zum einen in einer Welt, wo wir es schaffen, irgendwie das Pariser Klimaabkommen einzuhalten. Und zum anderen in einer Welt, wo wir im Prinzip einfach so weitermachen mit dem CO2-Ausstoß wie bisher. Und rein naturwissenschaftlich ist das sozusagen die Bandbreite von zukünftigen Planeten. Wir haben es in der Hand, ob wir im linken oder im rechten Planeten in Zukunft leben werden. Das ist das, was die Naturwissenschaft Ihnen liefern kann. Wir können Ihnen jetzt nicht liefern, dass wir alle versuchen sollen, in dieser linken Welt zu landen. Das ist, wie ich am Anfang schon sagte, da kommen dann irgendwelche Werte mit rein und da kommt dann mit rein, wie wichtig ist mir die Zukunft und all sowas. Da verlassen wir den Bereich der reinen Naturwissenschaft und darum kann man darüber auch trefflich streiten. Man kann jetzt schauen aus ethischer Sicht, ob man nicht vielleicht doch gute Gründe hat zu versuchen, auch zukünftigen Generationen lebenswerten Planeten zu hinterlassen. Ob das mit grundsätzlichen ethischen Werten vereinbar ist, einfach so weiterzumachen wie bisher. Aber wie gesagt, das ist dann keine naturwissenschaftliche Diskussion mehr. Was wir aber naturwissenschaftlich sagen können, wenn wir gefragt werden, was müssen wir denn machen, um in dieser linken Welt zu landen? Wir wollen die Erderwärmung auf 1,5 Grad begrenzen. Dann können wir Ihnen sagen, Sie dürfen noch oder die Menschheit darf noch so und so viel CO2 ausstoßen und dann muss der Netto-CO2-Ausstoß weltweit bei Null landen. Denn wenn wir weiter CO2 ausstoßen, wird es wärmer. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, 1,5 Grad schaffen wir wahrscheinlich nicht. Vielleicht nehmen wir doch lieber als konkretes, plausibles Ziel 2 Grad Erderwärmung. Was müssen wir denn dafür machen? Da können wir Ihnen dann wieder irgendein CO2-Budget liefern. Und dann aber sagen, aber hinterher muss der Netto-CO2-Ausstoß weltweit null sein. Egal, welches Ziel wir anstreben, der CO2-Ausstoß weltweit muss auf null sinken, damit die Klimaerwärmung aufhört. Das ist der Spielraum, den wir haben, nämlich überhaupt keiner. Es wird garantiert irgendwann einen Planeten geben, auf dem der menschliche CO2-Ausstoß netto null ist, weil ansonsten der Planet einfach wärmer und wärmer und wärmer wird. Und das ist zum Beispiel aus Sicht eines Unternehmens, einer Unternehmensführung, extrem hilfreich zu wissen, es gibt genau eine mögliche Zukunft, wie die Energieerzeugung auf diesem Planeten in Zukunft aussehen wird. Eventuell ist es sinnvoll, managementmäßig schon mal jetzt in diese Richtung zu steuern. Das wird garantiert kommen. Dazu gibt es wirklich keine, aus naturwissenschaftlicher Sicht, keine Alternative. Das Problem bei Unternehmen jetzt, auch wenn ich mit denen mich unterhalte, ist immer so ein bisschen die Schwierigkeit, wie schnell mache ich das? Wenn andere das nicht machen, habe ich dann im Moment Verluste etc. Das ist so die Story, ich will nicht die erste Maus an der Mausefalle sein, sondern die zweite. Und dass so ein Stück weit das eigentlich die primäre Schwierigkeit ist, wo die Wirtschaft sich dann von der Politik klare Rahmenbedingungen wünscht und sagt, wenn wir einfach festlegen könnten, 2040 dürfen wir nur noch so und so viel CO2 ausstoßen, das gilt für alle, dann haben wir auch wieder Wettbewerbsbedingungen, mit denen wir arbeiten können. Aber dieses ständige Hin- und Her-Eiern, das macht es einfach extrem schwierig, sich auf dieses Ziel irgendwie einzulassen. Und trotzdem sind wir da aber, und damit möchte ich ganz, ganz langsam zum Ende kommen, erstmal grundsätzlich auf einem Weg, der, finde ich, wenn man ein bisschen optimistisch denkt, Hoffnung machen kann. Ich hatte gerade zufällig ein Buch in der Hand aus dem Jahr 2000, wo es darum ging, abzuschätzen, wie viel erneuerbare Energie wir in Deutschland überhaupt haben können. Und die Abschätzung aus diesem 25 Jahre alten Buch war ja maximal so um die 20% wahrscheinlich. Das hier ist der Anteil der erneuerbaren Energien in Deutschland am Bruttostromverbrauch. Da lagen wir letztes Jahr bei über 50%. Also mehr als die Hälfte des Stromes in Deutschland kommt inzwischen aus erneuerbaren Energien. Das ist eine unglaubliche Erfolgsstory. teilweise und sehr, sehr stark bestärkt durch politische Rahmenbedingungen, wie zum Beispiel die Tatsache, dass man früher dann für seine Solarzellen eine garantierte Einspeisevergütung bekam und so weiter. Also dass jedes zweite Haus in Süddeutschland mit Solarzellen bedeckt ist. Wenn man weiter südlich fährt, wo es entsprechende politische Rahmenbedingungen nicht gibt und wo aber viel, viel mehr Sonne scheint, findet man diese Solarzellen nicht. Auch das wieder ein Hinweis darauf, wie wichtig es eigentlich ist, aus der Politik entsprechende Rahmenbedingungen zu setzen. Wenn man das ein bisschen nochmal sich im Detail anschaut, der größte Teil der Energieerzeugung inzwischen kommt aus Wind. Zweitgrößte Teil im Moment ist immer noch die Braunkohle, aber dann schon gefolgt von Photovoltaik, Gas und Biomasse. Die Kernkraft ist wirklich vernachlässigbar seit vielen Jahren schon. Das sind ein paar Prozent. Das ist nichts, was man nicht irgendwie durch andere Maßnahmen abfangen könnte. Deutschland hat im letzten Jahr mehr Strom produziert als in den Vorjahren, obwohl wir keine Kernkraftwerke mehr hatten. Und wenn wir vom Strom weggehen und uns einfach die gesamten deutschen Treibhausgasemissionen anschauen, Jahr 1990 haben wir 1251 Megatonnen ausgestoßen und trotz eines immer weiterführenden Wirtschaftswachstums haben wir im letzten Jahr nur noch 674 Megatonnen ausgestoßen, also eine Reduktion um 45% beim CO2-Ausstoß. Und ich finde, trotz allem Pessimismus und trotz allem Gefühls, das passiert alles viel zu langsam, sollte man ab und zu auch mal wertschätzen, was da eigentlich alles passiert. Dass wir in einem hochentwickelten Wirtschaftsindustriestandort es geschafft haben, in den letzten 33 Jahren, den CO2-Ausstoß weitestgehend zu halbieren. Das ist großartig. Es ist wahrscheinlich für vieles irgendwie noch zu langsam und so weiter, aber es ist trotzdem eine tolle Sache. Das Ziel für 2030, diese 438 Gigatonnen, und dann Ziel für 2045 ist null. Da soll die Reise hingehen. Wenn man das einmal ganz kurz auf die einzelnen Sektoren runterbricht, dann ist das meiste an CO2-Einsparung kommt aus dem Energiesektor, einfach durch den Ausbau der erneuerbaren Energien. Das zweitmeiste aus dem Gebäudesektor, durch bessere Wärmedämmung, effektivere Heizung und so weiter. Wenn wir ans andere Ende der Skala schauen, nämlich die Bereiche, wo viel zu wenig passiert ist, im Verkehr haben wir in den letzten 30 Jahren den CO2-Ausstoß um 4% reduzieren können. So viel einfach nochmal zum Hintergrund der Diskussion in den letzten Tagen, inwiefern man wirklich einzelnen Sektoren irgendwelche Aufgaben geben sollte oder inwiefern man vielleicht doch sagt, nee, das muss nur über alles hinweg passen. Wir wollen da jetzt niemanden im Einzelnen verantwortlich machen. Der Verkehrssektor hinkt einfach extrem hinterher. Und einfach von der politischen Einordnung nochmal, auf europäischer Ebene gibt es nach wie vor Ziele für einzelne Sektoren. Und wenn wir da weiterhin die Verkehrsziele nicht umsetzen und nicht erreichen, dann sind ab 2030 massive Strafzahlungen fällig. Also da hilft einem auch ein deutsches Gesetz nicht unbedingt. Und der zweite Bereich, wo relativ wenig CO2-Äquivalente eingespart worden sind, ist die Landwirtschaft. Das heißt, das sind so die beiden Bereiche, wo vielleicht noch Spielraum ist. Das Problem natürlich bei all diesen Dingen ist, dass man als erstes da CO2 eingespart hat, wo es am einfachsten war, wo es am wenigsten gekostet hat, wo es am wenigsten schmerzhaft war. Das heißt, man kann jetzt diese Entwicklung leider nicht einfach in die Zukunft extrapolieren. Das wird echt schwierig werden. Aber trotzdem gibt, finde ich, der Blick in die Vergangenheit einen gewissen Grund zu Optimismus, dass die Politik die Zeichen der Zeit erkannt hat, wir müssen runterkommen von dem hohen CO2-Ausstoß. So sieht es in Deutschland aus. Das macht Hoffnung. Wir müssen leider einmal ganz kurz rauszoomen. Der gesamte weltweite CO2-Ausstoß war noch nie so hoch wie im letzten Jahr. 2023 hat die Welt mehr CO2 ausgestoßen als je zuvor. Ziel ist trotzdem netto null, null CO2-Ausstoß. Im Moment entfernen wir uns von diesem Ziel immer weiter. Da kann man ein Stück weit pessimistisch werden. Wenn man sich aber einfach mal anschaut, wie stark die CO2-Emissionen pro Jahrzehnt gewachsen sind, dann sind sie zumindest im letzten Jahrzehnt so langsam gewachsen wie nicht mehr seit den 1920er, 1930er Jahren, seit der großen Rezession. Das heißt, ganz, ganz langsam sieht man erste Signale, dass da ein Umsteuern stattfindet. Wenn man sich anschaut, wie viel mehr CO2-Ausstoß wir hätten, wenn wir nicht massiv weltweit erneuerbare Energien ausgebaut hätten. Ich weiß die Zahl nicht ganz genau, aber ich glaube, es sind 75% mehr Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien letztes Jahr als im Jahr davor. Und auch, selbst wenn man sich anschaut, was in China an erneuerbaren Energiekapazitäten installiert wird, da passiert ganz, ganz viel. Das reicht halt noch nicht dazu aus, dass wir jetzt das Umsteuern auf der globalen Skala sehen. Trotzdem, wenn man im Detail sich das anschaut, dann sind die Zahlen vielleicht nicht ganz so deprimierend, wie sie vielleicht auf den ersten Blick wirken. Obwohl ich schon sagen muss, dass diese Kurve jetzt nicht unbedingt die allerfröhlichmachendste Kurve ist. Und damit möchte ich zusammenfassen. Es ist eindeutig, dass wir Menschen die Hauptursache für den heutigen Klimawandel sind. Es ist auch eindeutig, dass diese Klimaerwärmung schon heute zu einer extrem starken Zunahme an Extremereignissen führt und auch weiterführen wird. Und wenn ich sage Zunahme, dann meine ich zum einen, dass diese Extremereignisse viel, viel, viel häufiger auftreten werden als früher und dass sie aber auch in ihrer Ausprägung stärker und stärker werden werden. Und das sind die Dinge, die konkret Menschenleben kosten, Schäden verursachen, Probleme für die Landwirtschaft machen, etc., etc. Dann eine zusätzliche, aber oft langfristige Gefahr geht von Kippelementen aus, dass wir zum Beispiel die Weichen dafür stellen, dass der Meeresspiegel um mehrere Meter über die nächsten Jahrhunderte bis Jahrtausende ansteigt, dass das was ist, was wir dann zukünftigen Generationen hinterlassen. Und diese Gefahren werden einfach immer weniger handhabbar, je weiter die Erwärmung ansteigt. Und da macht auch statistisch wirklich jedes Zehntel Grad einen Unterschied. Das heißt, selbst wenn wir jetzt die 1,5 Grad Erwärmung übersteigen sollten, ergibt es trotzdem Sinn zu versuchen, trotzdem vielleicht bei 1,6 oder 1,7 oder 1,8 die Erwärmung zu stoppen. Es ist nie, nie, nie zu spät, zu versuchen, die Klimaerwärmung bestmöglich zu begrenzen. Die 1,5 Grad werden vermutlich in den nächsten Jahren in der globalen Mitteltemperatur überschritten werden. Dann kann man naturwissenschaftlich, rosinenpickerisch noch sagen, ja, aber das einzelne Jahr zählt nicht, weil wir meinen ja über irgendwie 20 Jahre im Mittel oder was auch immer. Das ist von überhaupt keiner praktischen Relevanz, glaube ich. Diese 1,5 Grad sind ja ein Stück weit eine symbolische Grenze, bei der wir denken, dass wenn wir das langfristig ansteuern, wir die meisten Auswirkungen des Klimawandels noch gut managen können. Es ist nicht, dass wenn wir bei 1,51 Grad sind, jetzt irgendwelche Dinge plötzlich passieren. Aber es ist auch für die Politik, auch für die Gesellschaft hilfreich, solche klaren Ziele zu haben. Der derzeitige CO2-Ausstoß weltweit beträgt etwa 40 Milliarden Tonnen. Wir müssen auf null runterkommen, wenn wir den Klimawandel stoppen wollen. Und das gilt einfach für jede Region, für jedes Land, für jede Branche, für jeden Einzelnen. Und darum hilft es auch nichts zu sagen, ja, aber dies Land und das Land und jenes Land. Das ist völlig egal. Jedes einzelne Land muss erstmal seine eigenen Hausaufgaben machen und die Null ansteuern. Das ist nicht so, wie den schwarzen Peter hin und her schieben können. Aber wenn man sich die Entwicklung in den letzten Jahren anschaut, dann gibt es trotz aller Dramatik hoffentlich möglicherweise doch Anzeichen dafür, dass in den wichtigen, in den meisten Ländern, die einen hohen CO2-Ausstoß haben, ein langsames Umsteuern stattfindet. In den hochentwickelten Industrienationen hat dieses Umsteuern schon zu einer starken Abnahme im CO2-Ausstoß geführt. Und meine Hoffnung ist, dass das dann auch ein Stück weit Vorbild sein kann für andere Länder, dass sie dann trotz großer wirtschaftlicher Entwicklung eine Entkopplung dieser Entwicklung vom CO2-Ausstoß beibehalten können. Und damit möchte ich mich ganz, ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit bedanken. Ich hoffe, Sie fühlen sich ein bisschen schlauer als zu dem Zeitpunkt, als Sie hier reingekommen sind. Und ich hoffe auch, dass Sie jetzt die Grundlage haben, im Bekanntenkreis oder für sich selbst ja eine informierte Entscheidung dazu zu treffen, was möglicherweise jetzt an Handeln aus diesem naturwissenschaftlichen Wissen folgt. Die Verantwortung dafür kann ich Ihnen leider nicht abnehmen. Das müssen Sie selbst für sich entscheiden, welche Schlüsse Sie aus diesen Fakten ziehen. Mir hat es trotzdem Spaß gemacht, heute hier zu sein. Wenn noch Fragen sind, gerne jetzt noch oder auch im Nachhinein per E-Mail oder ja, sehen Sie hier unten, finden Sie aber auch auf meiner Homepage. Ganz, ganz herzlichen Dank.
Das war der Klimaforscher Dirk Notz über das schmelzende Eis der Erde und den Klimawandel. Er hat diesen Vortrag gehalten am 17. April 2024 in Hamburg im Rahmen der Vorlesungsreihe Spitzenforschung für Nachhaltigkeit der Fakultät für Mathematik, Informatik und Naturwissenschaften an der Universität Hamburg.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Jeden Sonntag neu. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.